Auf See ist die Zeit anders als an Land. Die Stunden entgleiten, verfliegen mit Licht und Wind. Alles wird leicht und einfach. Die Passagiere stehen am Morgen auf, frühstücken, trinken Tee. Man denkt an das, was man tun will, an Bücher und Zeitschriften, die man mitgebracht hat, um sie zu lesen. Während des Vormittags liest man. Man liest viermal dieselbe Zeile, die Gedanken verrutschen. Das Meer ist so schön, das Schiff ist so klein. Welche Unendlichkeit von Luft und Himmel. Dann nimmt man sich zusammen und liest einen Abschnitt. Und gleich darauf gibt es Lunch. Nach dem Lunch hört man im Palmengarten der Musik zu oder man geht an Deck spazieren, begegnet einem Mitpassagier, tauscht ein paar Trivialitäten über Sport oder Politik aus, das eine ebenso entfernt wie das andere hier draußen. Einige wenige Tage ist man abgeschnitten von der geschäftigen Welt auf beiden Seiten des Atlantik. Die Entfernung zwischen der alten und der neuen Welt schrumpft ständig, wird zunehmend kürzer. Die Schiffe sind beladen mit der Welt, mit Büchern und Silberzeug und türkischen Bädern und Whisky-Soda und Ohrensesseln und Wärmflaschen. Gleichwohl ist man auf halbem Weg, mitten im Nichts. Keine Zeitungen, keine Telefone, im höchsten Fall ein Telegramm. Als die Titanic durch die Wellen glitt, war sie erfüllt von jener bedächtigen, entspannten Stimmung. Die Passagiere der ersten Klasse nahmen ihre Mahlzeiten mit Seeluftappetit ein, spielten Bordspiele, fotografierten sich an der Reling, veranstalteten abends Silben- und Fragespiele, wetteten über die in den vergangenen 24 Stunden zurückgelegte Strecke, über die Geschwindigkeit und die Ankunftszeit in New York. Vorher spielte man auf dem G-Deck ein bisschen Squash oder man ging in das Bordgymnasium und bekämpfte die Folgen des Lunchs. Im prächtigen Speisesaal oder im à la carte Restaurant dinierte man mit Freunden oder mit den Freunden von Freunden. In der zweiten und der dritten Klasse vergingen die Stunden auf See, obwohl es an einigen der Möglichkeiten fehlte, die in der ersten zur Verfügung standen, mit der gleichen Ruhe. Die Kinder spielten, die Erwachsenen träumten. Spiel und Gesang, ein spontanes Tänzchen im Salon der dritten Klasse. Den Passagieren stand ein Klavier zur Verfügung. Kleine Schiffsromanzen begannen zu blühen. Unter Mannschaft gefiel das neue Schiff, als man keine Landkennung mehr hatte und das Meer sich öffnete. Täglich um Punkt 10 Uhr, die Sonntage ausgenommen, traten der Maschinenchef, der Purser, der zweite Purser, der Schiffsarzt und der Obersteward auf der Brücke an, wo Kapitän Smith sie in voller Paradeuniform empfing, die Auszeichnungen auf der Brust, die Transport Medal und die Royal Naval Reserve Decoration. In der Achtstellung erstatteten sie Bericht über ihre Inspektionsrunden durch ihre entsprechenden Abteilungen und genau um 10.30 Uhr führte Kapitän Smith die ganze Schar auf seine täglichen Runde durch das Schiff an, durch Korridore, Salons und Gemeinschaftsräume aller Klassen, durch Küche und Bäckerei, durch Frisiersalon und Bars, Speisesäle, Krankenzimmer und den Maschinenraum. Die von der uniformierten Schar vorgenommene Inspektion war gewissenhaft und galt der Ordnung, der Hygiene, der Disziplin und vor allem der Sicherheit. Ventilatoren und Winschen wurden getestet. Der Davit eines Rettungsboots wurde untersucht. Eine abgestellte Schaufel an einem Kohlebunker bemängelt. Ein schmutziger Spüllappen angemerkt. Eine Ladeluke wurde neu verschalt. Ein Zigarettenstummel auf dem Fußboden der Wäscherei war Anlass für einen scharfen Tadel. Nach der täglichen Runde hielten die Offiziere eine weitere Zusammenkunft auf der Brücke ab, weil da Änderungen vorgeschlagen und Kommentare ins Logbuch eingetragen wurden. Dann besprach sich der Kapitän mit dem wachhabenden Offizier auf der Brücke und mit seinen übrigen Steuermännern, informierte sie über die Inspektion des Tages, setzte den neuen Kurs fest und erließ den Tagesbefehl. Um 8.30 Uhr, 13 Uhr und 18 Uhr blies der Hornist der Titanic P.W. Fletcher in sein Signalhorn und gab bekannt, dass eine weitere Mahlzeit serviert wurde. Große Bleche mit frischen Semmeln glitten aus den Öfen, ganze Berge von Rosenkohl und Kartoffeln wurden zu den Kesseln getragen, Bierflaschen auf Eis gelegt, Hühner geschlachtet und in rasendem Tempo elegant Servietten gefaltet. Unermüdlich eilte Ingenieur Andrews von Harland und Wolff durch das Schiff und machte sich Notizen. Er konferierte mit dem Kapitän und unterhielt sich mit Ismay, dem Reeder. Er sprach mit Küchenjungen und Heizern. Müsste dieser Haken nicht niedriger angebracht sein? Gab es Schwierigkeiten, wenn man an die größten Kochkessel heran wollte? Fehlte für die Kohlenträger nicht eine Sitzgelegenheit zum Ausruhen? Sollte man die Fächer der Wäscheschränke nicht mit Schmirgelpapier bearbeiten? Waren für die Kabinenmädchen die sanitären Anlagen hinreichend? Auf diese Weise lernte er das Schiff vom Bug bis zum Heck kennen. Nichts entging seiner Achtsamkeit. Und die Besatzung begann, den kleinen Ingenieur zu schätzen, der das große Schiff geschaffen hatte und der ihnen die Arbeit erleichtern wollte. Mal wurde Andrews vom Koch eingeladen, einen Hummer zu probieren. Mal flirteten scherzhaft die Kabinenmädchen mit ihm. Der Bäcker im D-Deck buk ein Spezialbrot für Andrews, der eine empfindliche Verdauung hatte. Während die Reinigung im F-Deck sich besonders um die Kleider des Ingenieurs bemühte, einen Knopf annähte, einen losen Faden entfernte, die Anzüge und die Hemden aus Andrews Kabine abholte und sie in Rekordzeit zurückbrachte. Er war der Vater der Titanic und der Onkel der Mannschaft. Auch den Musikern stellte er Fragen, ob sie im Instrumentenraum genug Platz hätten, ob es zu warm oder zu kalt sei, ob das Licht abends, wenn sie spielten, hell genug war. Auch die Musiker verfielen während des Tages auf See in einen ruhigen, eigenen Rhythmus. Die Morgenstunden waren frei. Anschließend spielten sie zum Lunch und hielten danach das Promenadenkonzert im Palmengarten ab. Von 15 bis 17 Uhr hatten sie frei und gaben dann die Tafelmusik und das Abendkonzert. Die Tage waren anstrengend und sie waren zum Umfallen müde, wenn sie gegen 11 Uhr zu Bett gingen. Doch der Arbeitstag hatte nichts Hektisches an sich. Die Ruhe und Stille während der Überfahrt verliehen auch der Musik ein etwas langsameres Tempo. Für David gab es viel zu lernen. Er lernte Jasons Zeichen zu folgen, er bekam offensichtlich den Stil und Ton der Unterhaltungsmusik in den Griff und spielte sich nach und nach besser mit den anderen ein. Und während der freien Zeit gab es für David viel zu sehen. Am Donnerstag verbrachte er seine gesamte Freizeit an der Reling, wo er das Meer in sich aufnahm, dastand und fühlte, wie sein ganzes Ich zitterte angesichts der Stille und der Unendlichkeit.